Jesus, wir sind heute Morgen wieder in deinem Haus, um Gemeinschaft mit dir zu haben und von dir zu hören. Leider sind wir nur eine kleine Herde heute Morgen. Viele sind heute nicht da. Einige sind in Urlaub. Jeder hat so seinen eigenen Grund, warum er heute Morgen nicht hier sein kann. Aber wir wünschen uns, dass wir nicht nur hier im Haus gesegnet sind, sondern dass du auch bei jedem Einzelnen bist, der heute Morgen irgendwo anders unterwegs ist oder aus irgendwelchen Gründen das Haus nicht verlassen kann. Du kennst sie alle. Wir bitten dich, dass du auch bei ihnen bist, dass du sie segnest, dass du heute Morgen in unserer Mitte bist und dass wir das aufnehmen, was du uns mitgeben möchtest. Danke für deine Liebe auch heute Morgen zu uns. Amen. Amen. Ja, wir sind wirklich eine kleine Herde heute. Aber immerhin, wir haben uns auf immer noch auf 14 gesteigert. Das sah am Anfang ja noch weniger aus. Trotzdem herzlich willkommen jedem, der hier ist. Und jedem, der nicht da ist, dem kann ich nur empfehlen, sich diesmal die CD zu besorgen. Denn wir haben ein wichtiges Thema vor uns. Ich hatte es ja letzte Woche schon angekündigt. Wir waren ja in Hamburg beim Nordwestbund zur Jahreshauptversammlung und hatten ja morgens um 10 das Pastoren- und Leitertreffen und hatten den Professor Bartholomä von der Theologischen Hochschule Gießen zu Gast, der uns etwas gesagt hat über Gemeindeaufbau, über Gegenwart und Zukunft der Gemeinde. Und wir waren ja da nur zu dritt, aber wollen euch als Gemeinde natürlich daran teilhaben lassen. Deswegen ist das so schade, dass nicht mehr heute da sind. Das ist eigentlich eine Predigt für alle heute Morgen, denn wir müssen uns ja auch mal klar werden darüber, was war, wo wir heute stehen und wie das eigentlich ab heute oder morgen weitergehen soll. Und dieser Professor Bartholomä hat uns hier ganz klare biblische Richtlinien gezeigt. Und wer von euch die Zeitschrift IDEA liest, ich weiß nicht, ob sie jemand kriegt von euch, ich glaube in der vorletzten oder vor 3 Wochen, war über Professor Bartholomä ein Artikel in der IDEA und er wurde mit einem Preis ausgezeichnet für genau diese Arbeit, die er in dem Bereich Gemeindeaufbau entwickelt hat. Also, wie bereits angekündigt, ihr Lieben, möchte ich euch heute mit hineinnehmen in das Thema, das im Pastorentreffen präsentiert wurde. Ich habe das natürlich, Theologen reden theologisch, in der Gemeinde reden wir Deutsch, ein bisschen eingedeutscht und ein bisschen so formuliert, dass wir da auch alle mit klarkommen. Ich möchte euch gerne mit euch teilen, weil es genau das ist, was wir für unsere Gemeinde brauchen. Die Gemeinde oder Vision für die Gemeinde ist das Herzstück einer Gemeinde, für die geklärt ist, was Auftrag und Leben einer Gemeinde ausmacht. Wir müssen uns das bewusst machen und immer wieder bewusst machen. Und jeder Einzelne ist gefragt, auch sich zu hinterfragen, wo bin ich eigentlich, wo stehe ich eigentlich, was ist mein Platz in der Gemeinde, wo sollte ich eigentlich sein? Dem, was ich jetzt ausführen möchte, liegen 2 Bibelverse zugrunde. Und sie lauten erstens Matthäus, Jesus hat es gesagt in Matthäus 28, Vers 18 bis 20, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt uns Jesus. Und dann sagt uns Paulus im Kolosserbrief im 1. Kapitel, ihn Christus verkündigen wir, zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi, Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit, sagt Paulus. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Drei Fragen werden in diesen beiden Bibelstellen beantwortet. Sie lauten: Wozu gibt es uns? Die zweite: Warum existieren wir? Und die dritte: Was ist unser Auftrag? Darüber möchte ich mit uns sprechen heute Morgen. Eine Gemeinde braucht, um langfristig zu bestehen, eine biblische Vision. Sie braucht sozusagen eine Gestalt, in der sichtbar sind, was uns Gemeinschaft, Zeit, Gaben und auch die Leitungsstrukturen und die Führungsprinzipien ausmachen. Wie kann unsere Gemeindepraxis Bekehrung fördern? Denken wir an unsere Universalberufung. Geht hin, macht zu Jüngern. Das heißt nicht nach Asien oder Südafrika, sondern vor unsere Haustür. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir die Gemeinde zukünftig vom Auftrag her mehr und mehr gestalten. Natürlich, wir sind wenige. Das muss uns nicht erschrecken. Wie viele Gemeinden sind durch einen Hauskreis entstanden und heute groß? Das Wort Gottes ist der zentrale Aspekt unserer Gemeinde. Und die beiden Bibelstellen sind der Ausgangspunkt, um unseren Gemeindeauftrag zu verstehen und zu leben. Gemeinde ist ja kein Selbstzweck. Wir kommen ja nicht hierher, damit die Stühle nicht leer bleiben. Auf der Basis dieser biblischen Aussagen haben wir das, wofür wir als Gemeinde da sind, in einigen wenigen Sätzen formuliert. Unser gemeinsamer Auftrag besteht darin, dass Menschen in Lübeck ihre größte Freude darin finden, ein ganz auf Jesus Christus hin ausgerichtetes Leben zu führen. Das ist die Idee. Die nicht ich habe, die hat noch nicht mal der Bruder Bartholomä. Das ist der Gedanke Gottes für sein Volk. Das Fundament unserer Gemeinde muss sein, was wir glauben und warum wir existieren. Und was wir glauben, das müssen wir immer wieder überprüfen. Wir werden mit vielem konfrontiert und nicht immer ist alles das, was sich toll anhört, auch schon Gottes Wort. Deswegen geht es auch darum, dass wir prüfen, uns selbst überprüfen, auch das Wort überprüfen, den Pastor überprüfen. Ganz wichtig, das Wort Gottes gehört nicht den Verkündigern. Das Wort Gottes gehört der Gemeinde. Und wer hier verkündigt, muss der Gemeinde Rechenschaft darüber geben, was er verkündigt. Und wenn das nicht in Ordnung ist, dann muss er sich gefallen lassen, dass er dafür kritisiert wird. Darauf lege ich übrigens gesteigerten Wert. So muss das funktionieren, anders kann es nicht gehen. Aber es ergibt sich ja die Frage nach der Haltung jedes einzelnen Gliedes der Gemeinde. Wie denken wir? Wie schlägt unser Herz? Sind wir frustriert, weil es scheinbar nicht vorwärts geht? Ist Gottes inspiriertes Wort unser Fundament? Oder weichen wir davon ab? Was uns auf jeden Fall nicht weiterhilft, sind Gemeindeblicke, die nur nach innen gehen. Wenn wir keine leidenschaftliche Liebe zu den anderen haben, wenn die Gemeinde gesetzlich wird, aus Gesetzlichkeit entsteht Heuchelei und Stolz, wenn wir in der Gemeinde wenig Freude und dafür aber viel Druck empfinden, oder wenn wir toxische Beziehungen in der Gemeinde haben, vergiftet. Oder wenn der Komfort des eigenen Lebens im Vordergrund steht, also der Bau am eigenen Reich.
haben wir ja alle schon erlebt.
Selbst von Pastoren. Brauchen wir gar nicht weit gucken. Oder wenn wir keine Vision, keine Ziele haben. Was unser Herr und Heiland von uns möchte, das erfahren wir in einigen Versen aus der Apostelgeschichte. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Wir können übrigens wieder Abendmahl machen mit Einzelkelchen, auch wenn wir mehr Leute werden. Es ist mir gelungen, für wenig Geld 40 zusätzliche Einzelkelche zu beschaffen. Jedermann war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Ist nun jemand erschrocken, dass er denkt, er muss sein Haus verkaufen? Wir müssen mal daran denken, in welcher Zeit das geschrieben wurde und dass die sozialen Netze, die wir heute haben, damals nicht existiert haben. Da war einer wirklich auf den anderen angewiesen. Sie taten das. Jeder kümmerte sich um den anderen. Und außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Gewaltige Worte in der Apostelgeschichte. Und wir könnten denken, na ja, grau ist alle Theorie. Vielleicht ist das theoretisch, was ich sage, aber es geht doch darum, dass die Theorie zur Praxis wird. Zuerst kommt das Erkennen, und dann kommt die Umsetzung in drei Punkten. Das erste ist, wir fokussieren uns wirklich auf das Evangelium. Dann auch, wir orientieren uns dazu an der Bibel und wir machen uns von Gott im Gebet abhängig. Drei wichtige Dinge. Gesetzlichkeit hat in unserer Gemeinde genauso wenig Platz wie billige Gnade. Manchmal lassen wir vielleicht schon mal die 5 eine gerade Zahl sein, um nicht unsere Beliebtheit aufs Spiel zu setzen. Oder wir bürden unseren Gemeindegliedern religiöse Verpflichtungen auf, weil wir die Superchristen sind. So soll es nicht sein. So darf es nicht sein. Der Anspruch ist, freundlich miteinander umzugehen und dabei klar zu bleiben. Wir verleugnen das Evangelium nicht, auch nicht teilweise aus Sorge, bei unseren Geschwistern in Ungnade zu fallen. Den anderen mit Liebe in Wahrheit zu begegnen, ist ein wesentlicher Schlüssel, der unsere Gemeinde attraktiv für diejenigen machen wird, die Jesus noch nicht kennen. Deswegen haben wir da auch so intensiv dran gearbeitet im letzten Jahr und arbeiten da immer noch dran. Aber ohne das geht es nicht. Ohne das wird die Gemeinde nicht attraktiv für Leute, die draußen sind. Na, kann man sich ja fragen, wie geht das? Ja, vielleicht kommen wir gleich noch drauf. Die gepflegten Beziehungen zueinander und zu Nichtchristen sind genauso wichtig wie Gemeindeveranstaltungen, die sensibel sind für noch nicht glaubende Menschen. Ohne die Bereitschaft, Zeit in Kontakte und Beziehungen zu Nichtchristen zu investieren, fehlt eine für den heutigen säkularen, also weltlichen Kontext eine wesentliche Voraussetzung für Bekehrungsprozesse. Wenn wir uns nicht um die kümmern, die draußen sind, wie wollen wir denn erwarten, dass da jemand zu Jesus findet? Einer der Hauptgründe für überdurchschnittliches Bekehrungswachstum in manchen Gemeinden ist darin zu sehen, dass die zur Gemeinde gehörenden Christen zu einem evangelistischen Lebensstil und zur bewussten Pflege von natürlichen Beziehungen mit Nichtchristen und natürlich untereinander ermutigt werden. Der amerikanische Theologe Christopher James erklärte das mal wie folgt. Er sagte, wenn die allgemeine Bevölkerung nicht daran interessiert ist, ein religiöses Event zu besuchen oder sich einer religiösen Institution anzuschließen, wird kein noch zu starkes Marketing dazu führen, dass sie in einem Sonntag in unserer Gemeinde auftauchen. Das wird nicht passieren. Er sagt weiter, persönliche Beziehungen waren seit jeher eine wichtige Brücke zwischen der Kirche und der Welt, aber in einem nachchristlichen Kontext sind sie unerlässlich. Proaktiv echte Freundschaften zu schließen mit Menschen auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, an dritten Orten oder durch örtliche Veranstaltungen und sie in eine Gemeinschaft von Freunden einzugliedern, von denen einige ihr Leben in der Nachfolge Jesu leben, ist das Wesentlichste und die wichtigste Praxis im Blick auf die gemeindliche Vitalität und das kirchliche Zeugnis überhaupt. Und genau darauf arbeiten wir hin in den Bibelstunden. Evangelisation. Unsere Evangelisation in der Zukunft können und werden nicht so laufen, wie sie immer früher gelaufen sind. Wir schmeißen keine Zettel in die Briefkästen, weil es nur unsinnig Geld verschlingt. Wir stellen uns nicht auf die Straße und quatschen Leute an, die keine Zeit haben, sondern wir suchen persönliche Beziehungen, tiefere Beziehungen zu den Leuten, mit denen wir sowieso zu tun haben. Und laden sie ein und bringen sie mit. Wir brauchen nicht aus den verschiedenen Gemeinden in einer Evangelisationsveranstaltung alle möglichen gläubigen Leute, die schon in 100 Evangelisationen waren. Die Evangelisationsveranstaltungen müssen auch nicht groß sein. Es muss nicht bis auf den letzten Platz jeder Stuhl gefüllt sein. Entscheidend ist, dass da Menschen kommen, die Jesus noch nicht kennen. Und das ist unser Auftrag. Und dieser Auftrag ist eine ganz für Normalität. Jeder von uns hat Kontakte. Jeder von uns unterhält sich mit Leuten, mit Nachbarn, mit Freunden, vielleicht auch mal mit jemandem am Telefon. Das ist unsere Zielgruppe. Da wollen wir persönlich Gelegenheiten finden, eine Ansprache finden, in das Gespräch, das Menschen mit uns führen, um einen Einstieg zu finden, sie einzuladen. Sie einzuladen, mal in die Gemeinde mitzukommen. Wir machen eine besondere Veranstaltung. Wir werden sehen. Ich bin überzeugt davon, das funktioniert. Wir müssen nicht gleich an einem Tag 100 neue Bekehrungen haben. Die können wir gar nicht verarbeiten. Wie soll man denn mit denen umgehen? Wir müssen die ja weiter betreuen, wenn sie Jesus angenommen haben. Nein. Dieser Christopher James hat das genau erkannt. Persönliche Beziehungen sind die effektivste Evangelisation unserer Tage. Das ist nachgewiesen. Das hat man untersucht. Und deshalb bereiten wir uns in den Bibelstunden genau darauf vor. Persönliche Gespräche. Dann sagt auch keiner mehr in der Gemeinde, dazu bin ich zu alt. Oder sind unsere Senioren Leute, die nur noch zu Hause sitzen und schweigen. Genauso wichtig das Gebet. Ich sage es immer wieder, die Geschwister, die in die Gemeinde nicht mehr kommen können, aus Gesundheitsgründen, die zu Hause sind, gehören zu unseren wichtigsten Betern, die mir immer wieder sagen, wir beten jeden Tag für euch und für die Gemeinde. Missionarisch erfolgreiche Gemeinden, so hat uns Bruder Bartholomä erklärt, leben von der vorhandenen Bereitschaft ihrer Mitglieder, noch nicht glaubende Freunde und Bekannte mit der Gemeinde in Kontakt zu bringen. Vielleicht erklärt mir nachher, nach der Predigt, jemand die Schwierigkeit. Ich habe keine Schwierigkeit in der Sache erfasst bis jetzt. Aber vielleicht weiß das ja jemand von euch. Im zweiten Teil der Bibel möchte ich die Bedeutung dessen, was wir bis hierher gehört haben, konkret an mich und an uns alle richten. Als wir uns bekehrt haben, haben wir erkannt, wir sind in uns selbst sündiger, als wir je geahnt haben, aber in Jesus sind wir geliebter, als wir je gehofft haben. Und weil das so ist, ist unsere Wahrnehmung, dass wir Gott als heilig und gerecht und zugleich als liebevoll und gnädig wahrnehmen. Gottes Wort und Gottes Liebe sind das Gegenteil von irgendwelchem Druck, den uns Menschen, auch Christen, oder wir uns selbst machen wollen. Druck gehört nicht zu unserer DNA, zu unserer Vision. Wir verstehen, wir sind alle alleine aus Gnade angenommen und deshalb gehorchen wir dem Wort Gottes. Wie reagieren wir auf die Umstände unseres Lebens? Vielleicht haben wir ja hier und da zu kämpfen, das ist sogar mehr als wahrscheinlich. Aber Jesu stellvertretender Tod am Kreuz ist unsere Versicherung, dass Gott dennoch gut zu uns ist, selbst im Leiden. Während Gott Dinge zulässt, weiß ich doch, dass mir seine väterliche Liebe in diesen Bewährungsproben gewiss ist. Wenn wir das beherzigen, sind wir frei, uns für Gottes Sache einzusetzen und dabei glücklich zu sein. Machen wir uns immer wieder bewusst, meine Identität speist sich nicht aus dem, was andere von mir denken, sondern von unserer Gewissheit, wir sind die unendlich geliebten Kinder unseres himmlischen Vaters. Das ist der Punkt. Und wird immer wieder merkwürdige Zeitgenossen denken, die uns vielleicht lieber negativ als positiv sehen. Was geht uns das an, was nicht gerechtfertigt ist? Das müssen wir nicht annehmen. Aus dem Bewusstsein, dass wir die unendlich geliebten Kinder unseres himmlischen Vaters sind, können wir mit Kritik umgehen, sei sie berechtigt oder unberechtigt. Wir müssen nicht mehr wütend werden oder am Boden zerstört sein. Wir müssen Angriffe auf unser Selbstbild nicht um jeden Preis abwehren oder uns zurückziehen. Ich räume ein, dass wenn ich kritisiert werde, findet auch in mir ein Kampf statt. Natürlich, das gehört zur Natur des Menschen. Tatsächlich können wir lernen, dass solche Kämpfe überflüssig und meist nutzlos sind, wenn wir uns klar machen, dass unsere Identität nicht in unserer Leistung, sondern in Gottes Liebe zu mir begründet ist. Ich muss nichts leisten. Ich muss mich nicht größer machen. Ich kann mich einfach darauf beschränken, dass Gott mich so liebt, wie er mich haben will. Unser Selbstbild basiert auch nicht auf meinen moralischen Leistungen. Martin Luther drückte es so aus, dass er sagte, wir sind gleichzeitig sündig und angenommen in Christus. Wie kann man zu so einer Aussage kommen? Weil wir alle noch Menschen und nicht vollkommen sind. Und deswegen auch nicht gefeit davor, Fehler zu machen. Ich habe das immer wieder in Gemeinden erlebt, dass es da Geschwister gab, die sich gegenseitig belauert haben, ob da nicht irgendein Fehler sein könnte. Und die alle 14 Tage das Thema Vergebung hochhalten, verhalten sich dann so, als würde derjenige, der mal was falsch gemacht hat, lebenslänglich kriegen. Das darf nicht so sein. Das darf nicht so sein. Unser Selbstwert gründet sich auf Jesus, nicht auf Menschen, nicht auf Leistungen, nicht auf das, was wir gelernt haben, nicht auf das, was wir tun können, sondern auf Jesus. einzig und alleine auf Jesus. In Jesus sind wir geliebt, Punkt, fertig, aus. Da kann uns die Welt da draußen erzählen, was sie will, und manchmal unsere Glaubensgeschwister auch. Wir sind in Jesus geliebt und das ist unser Maßstab. Weil ich aus Gnade gerettet bin, deswegen kann ich nicht hochmütig auf andere herabschauen. Gehorsam ist nicht gleichbedeutend mit Gesetzlichkeit. Unser Motor, mein Motor ist, dass ich aus Liebe und Dankbarkeit zu Jesus leben und ihm gehorsam sein will. Das ist mein Motor. Ich habe Gott unendlich zu danken. Was der mit mir angestellt hat, das wäre mir in meinen kühnsten Träumen nicht eingefallen aus eigener Kraft. Ja, es ist wichtig, dass wir uns genau darauf willentlich einlassen. Ziel meines Lebens ist es nicht, auf jeden Fall in allen Dingen Recht zu haben, sondern Ziel meines Lebens ist es, Gott zu ehren. Und wenn mir einer an die Karre fährt, ohne Grund, ich habe mich entschlossen, darauf nicht mehr zu reagieren. Ich lasse mir den Frieden meines Herrn nicht durch irgendwelche Menschen nehmen, die mir willkürlich schaden wollen. Das soll bezeugen, dass Jesus meiner Nachfolge würdig ist. Darauf achten die Menschen, die draußen sind. Ihr glaubt nicht, wie wir unter Beobachtung stehen. Als ich noch auf Fehmarn war, sprach mich eines Tages eine Frau an und wollte etwas wissen, wie die Zugverbindungen sind, mit denen Juliane immer zur Arbeit fährt. Und dann habe ich angefangen, ihr was zu erklären, und hat sie gesagt, das brauchen Sie mir nicht zu erzählen, wir wissen alles über Sie. Da habe ich gedacht, oh ja, hoffentlich haben wir uns gut verhalten. Wir wissen alles über Sie. Das ist so. Wir wollen und sollen so leben, das ist eine Frage des Willens, nicht eine Frage des Könnens. Gott hat gesagt, wenn wir wollen, gibt er das Vollbringen dazu. Wir müssen uns nicht mehr anmeckern, bloß weil wir mit irgendwas nicht einverstanden sind. Wir wollen so leben miteinander, dass Jesus unserer Nachfolge würdig ist, weil darauf auch die Menschen draußen achten. Wie wir unser Leben gestalten und wie wir miteinander umgehen, das hat was zu tun mit Selbstdisziplin und mit Wollen. Nicht, dass unser Heiland eines Tages von uns sagen muss, wie es ein Bruder einmal sagte, dein Leben schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Die Vision unserer Gemeinde, so definiere sie ich sie jedenfalls, als Einstieg, wir werden uns da noch zusammensetzen, die lautet, wir leben miteinander ein leidenschaftliches, hingegebenes Leben, weil Jesus das Zentrum unseres Lebens ist. Nochmal, warum ist das so? Weil Jesus für uns sterben musste, weil wir Sünder waren und vielleicht manchmal noch sind. Nicht aus Mutwillen. Unser Leben darf Freude und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, weil Jesus unser Retter ist aus allen unseren Situationen. Die Aufgabe der Gemeindeleitung ist, durch gutes Beispiel und Annahme von Gemeindegliedern und Menschen, die draußen sind, Vorbild und Ermutigung für die zu sein, die Gott uns anvertraut. Schauen wir nicht zurück auf die Fehler und Verletzungen der Vergangenheit, sondern vertrauen wir sie unserem Herrn und Heiland, unserem Retter und Heiler an und gehen wir mutig im Einklang mit unserem Herrn in das Morgen, in die Zukunft. Jesus steht mit offenen Armen vor jedem Einzelnen von uns. Er lädt uns ein und er fragt uns, willst du das? Willst du den Weg mit mir gehen? Vertraust du mir? Ich liebe dich. Die Antwort muss jeder von uns selbst geben. Sei bereit, das, was dich bis heute behindert hat, verärgert, verletzt, in die geöffneten Arme deines Herrn zu legen und ihn in Anspruch zu nehmen. Wenn jeder von uns dazu ein bewusst willentliches Ja hat, dann kann Jesus in unserer Gemeinde Wunder vollbringen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, das ist ein Wort, das uns vorgelegt worden ist in Hamburg und das ich heute ein bisschen zusammengefasst habe. Das muss uns durch Mark und Bein gehen. Darüber muss man erstmal nachdenken. Das muss man vielleicht nochmal nachhören oder nochmal nachlesen und sich Gedanken darüber machen. Wer bin ich? Was glaube ich? Was tue ich? Du hast uns hier etwas vorgelegt, wo wir vielleicht im ersten Moment sagen würden, völlig ausgeschlossen, kann ich nicht. Kann ich nicht aus eigener Kraft. Aber wenn wir an diesem Punkt sind, dann wirst du zu uns sagen, Gott sei Dank. Du sollst es ja gar nicht alleine machen. Ich bin dein Herr, dein Gott, der dich liebt und der dich annimmt, so wie du bist. Das ist die gute Nachricht, von der die Welt draußen nichts weiß. Und unser Auftrag ist, genau diese Nachricht nach außen zu verkünden. Das muss man nicht mit Worten machen. Das ist eine Frage unserer persönlichen Haltung. Und dazu hilfst du uns, dass wir in diese Haltung kommen und uns nicht ablenken lassen von Menschen, die uns nichts Gutes wollen. Danke für deine Liebe. Danke für dein Zugeständnis zu uns. Uns in diesen Fragen, was die Nachfolge von dir, zu dir, mit dir angeht, uns die entscheidende Hilfestellung zu leisten. Amen.